Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie immer heute mit dem Aktien- und Marktupdate. Und darüber spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumay und es ist wieder einiges an den Märkten passiert. Hey Tumay.
Hey Theo. Ja, mit einem Satz. Alles geht durch die Decke, auch Aktien, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Dazu kommen wir später noch, zum Beispiel Reddit. Also, wie ist denn die Stimmung am Markt? Völlige Euphorie oder kommen die ersten Pessimisten schon zu Wort und sagen, das kann nicht lange so weitergehen?
Also wir haben überall Rekordkurse. Wir haben ein All-Time-High beim S&P 500, wir haben ein All-Time-High beim Nasdaq. Der S&P 500 über 6.000, der Nasdaq über 20.000. Wir haben auch bei vielen von unseren Super 6 jetzt eben auch wieder All-Time-Highs. Manchmal in Verbindung mit News und neuen Produktvorstellungen. Manchmal auch einfach nur so random. Dann gucke ich irgendwie drauf und dann so, oh, okay, All-Time-High. Und unsere Super 6 sind aufs Jahr gesehen auch wieder 70% im Plus. Also ja, also dieser Big Tech sozusagen Trade, diese Strategie in diese Großen zu investieren, funktioniert nach wie vor sehr gut. Und manche, wie zum Beispiel natürlich auch Tesla, die profitieren nochmal überproportional von der Trump-Wahl, aber insgesamt wirklich sehr, sehr gute Stimmung.
Kannst du sagen, ob das sich jetzt nur auf den Tech-Bereich konzentriert oder ist die Marktlage allgemein gut?
Naja, also wenn wir uns den S&P 500 anschauen, dann sind es ja die 500 größten Unternehmen. Die profitieren natürlich sehr stark von den Tech-Titeln. Das heißt, ich weiß jetzt im Einzelnen nicht so genau, was jetzt, ich sag mal, McDonald's oder sowas machen. Die performen natürlich jetzt nicht so stark wie in Amazon. Aber ich denke, wenn der S&P 500 eben so stark im Plus ist, dann ja, geht es auch der gesamten Wirtschaft ganz gut. Also ich denke, diejenigen, die jetzt halt in diesen Gesamtindex investieren, die stehen natürlich auch hervorragend da, auch wenn es natürlich sehr stark durch Tech getrieben ist.
Hat denn die Trump-Regierung irgendeine Auswirkung auf die Stimmung am Markt?
Also zumindest ist es nicht negativ. Man muss auch sehen, dass die ganzen Tech-CEOs zumindest jetzt nicht gegen Trump sind. Also wäre vielleicht auch nicht so schlau von denen, sich da irgendwie öffentlich gegen ihn zu positionieren. Aber wir wissen natürlich, dass ein Elon Musk natürlich ein großer Trump-Fan ist. Aber jetzt sehen wir eben auch, dass ein Jeff Bezos von Amazon oder ein Mark Zuckerberg zumindest sagen, dass sie eben eng mit Trump auch zusammenarbeiten wollen. Entweder aus Überzeugung, weil sie ihn und seine Politik vielleicht ganz gut finden, oder auch aus Eigeninteresse. Und man muss natürlich auch sagen, am Ende sind die natürlich CEOs von diesen Companies, ja, und die müssen natürlich das Beste tun, was das Beste für ihre Companies tun. Das heißt, da ist vielleicht gar nicht so relevant, ob sie jetzt vielleicht den Trump cool finden oder nicht cool finden. Die wollen dafür sorgen, dass ihre Unternehmen vorankommen, dass die viele Profite machen, dass es den Mitarbeiterinnen dort gut geht. Von daher ist natürlich klar, dass sie da natürlich auch eng mit der Regierung zusammenarbeiten wollen.
Klar, aber man kann hier ja schon sagen, dass ein Präsident, der aus der Wirtschaft kommt und sich auch auf die Fahne geschrieben hat, Make America Great Again, und sich erstmal auf die innenpolitischen Sachen konzentrieren will, dass das natürlich auch ein gutes Signal ist, dass irgendetwas ja Positives passieren wird, was Regulierungen und so weiter betrifft, für große amerikanische Tech-Unternehmen, oder?
Also genau, also ohne da irgendwie zu politisch werden zu wollen, ich habe schon den Eindruck, dass eine gewisse Aufbruchstimmung herrscht jetzt in den USA und dass aus meiner Sicht die beiden Regierungen sich aus irgendwie, eigentlich nicht ganz klar warum, aber auch wirklich viele Gegner gemacht hat. Ja, also die waren ja wirklich sehr stark gegen Krypto und egal, ob man jetzt Krypto gut findet oder nicht, ja, es gibt halt ganz viele Leute in den USA, irgendwie, weiß nicht, irgendwie zig Millionen, die halt Krypto besitzen und die sagen halt, naja gut, wir haben jetzt irgendwie die eine Regierung, die ist irgendwie für, die andere ist irgendwie gegen Krypto, dann wählen wir doch mal die, die für Krypto ist, beziehungsweise die sind jetzt natürlich ganz happy, dass Krypto jetzt eben wächst. Und genau, auch beim Thema Elon Musk, da habe ich nochmal ein Interview von dem mit dem gehört und da gab es dann ja irgendwann mal während der beiden Regierungen halt so einen großen Elektromobilitätsgipfel, wo dann die CEOs von den großen Autocompanies eingeladen worden sind, von GM und von Ford und so weiter. Aber Tesla und Elon Musk waren halt nicht eingeladen, obwohl die mehr Elektroautos verkaufen als alle zusammen irgendwer. Und dann kannst du halt irgendwie als US-Regierung, also als Biden-Regierung sagen, hey, ich mag den Elon irgendwie nicht, der passt mir irgendwie nicht so ganz in den Kram. Aber wenn er halt einer der größten Arbeitgeber in den USA im Automobilsektor ist und halt am meisten Autos verkauft und seine Company mehr wert ist als alle anderen Autocompanies zusammen, dann macht es irgendwie schon Sinn, sich mit dem mal zusammenzusetzen, wenn du halt über die Zukunft der Elektromobilität sprichst. Also ich glaube, da gibt es irgendwie schon viele Sachen, die aus meiner Sicht ein bisschen irrational waren, wo man vielleicht einfach zumindest als wirtschaftsfeindlich wahrgenommen worden ist. Und jetzt unabhängig jetzt von der Ideologie, wenn jetzt ein Präsident reinkommt, der vielleicht eher als wirtschaftsfreundlich gilt, dann ist die Börse natürlich zumindest erstmal happy.
Ja, zu Tesla kommen wir ja später noch, aber einfach mal kurz zusammengefasst. Also ehemalige Regierung macht einen E-Auto-Gipfel ohne Tesla und neue Regierung gibt Elon Musk irgendwie einen wichtigen Posten. Das könnte man so zusammenfassen, oder?
Ja, definitiv, also zumindest was das Thema Tesla angeht. aber vielleicht auch insgesamt so die Einstellung irgendwie, ja, dass vielleicht einfach die alte Regierung einfach zu wirtschaftskritisch war, zu sehr dann ja vielleicht immer darauf bedacht war, dass die Macht der großen Konzerne nicht zu groß wird. Ist vielleicht auch richtig, dass die nicht zu groß
wird. Ich wollte gerade sagen, jetzt also ist vielleicht schauen. Ja ideologisch gesehen vielleicht auch nicht also nicht verwerflich zu sagen, dass man jetzt nicht hier voll den Megakapitalismus fährt, aber jetzt mal rein als Anlagestrategie, wenn man sowas weiß, dann ja könnte man sich auch dem anpassen, oder?
Ja, wobei man auch sagen muss, also die Börse lief auch in den letzten Jahren prima, also auch unter der Biden-Regierung. Also jetzt nicht so, dass es da irgendwie schlecht lief. Also Nvidia ist ja während der Biden-Regierung, hat sich ja irgendwie verzehnfacht. Also genau, also es gibt schon den Trump-Effekt, aber es ist jetzt nicht nur Trump.
Ja, okay, gut. Also dann kommen wir doch einfach mal zu unseren Einzeltiteln. Fangen wir einfach mal mit Apple an.
Also Apple, viel gescholten, ja, in der Öffentlichkeit und auch in diesem Podcast. Dafür, dass sie irgendwie langsam mit AI sind, haben diese Woche wieder ein neues All-Time-High erreicht. Also wirklich unglaublich. Selbst diese Aktie ist jetzt dieses Jahr auch schon wieder, ich glaube, 30% im Plus. Und was haben sie angekündigt? Auf der einen Seite gibt es das neue iOS-Software-Update. Das heißt, du hast jetzt auch neue KI-Features. Du hast jetzt auch die Integration von ChatGPT im iPhone. Leider wieder nicht in Europa. Und sie haben angekündigt, jetzt auch eigene KI-Chips bauen zu wollen, zusammen mit der Firma Broadcom. Und genau, Apple hat ja schon bei seinen Handys und seinen ja, Laptops ja die Strategie gefahren, irgendwann Intel rauszuschmeißen und auf eigene Chips zu setzen. Und auch beim Thema KI scheinen sie jetzt ja nicht auf Nvidia zu setzen, sondern wollen jetzt ihre eigenen KI-Chips mit Broadcom bauen. Ob das dann erfolgreich ist, muss man mal sehen. Aber das waren so die beiden großen News der Woche. Und Apple wieder auf All-Time High, wieder die wertvollste Company der Welt. Und der Stock geht einfach weiter nach oben.
Ich muss gleich mal nachher in mein Depot gucken. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Broadcom-Aktien. Oder vielleicht habe ich die auch wieder verkauft. Aber tatsächlich sagt mir der Name was. Aber wo ich jetzt gerade stutzig geworden bin, also es ist nach wie vor so, dass die Apple-KI nicht geplant ist in Europa.
Vielleicht kommt sie irgendwann mal im Frühjahr. Aber aktuell ist es nach wie vor so, dass die ganzen Tech-Companies irgendwelche Announcements machen. Zum Beispiel auch Sora, das Videotool von OpenAI, diese Woche released. Überall auf der Welt, außer in Europa.
Na wunderbar, okay, gut. Also das heißt, Europa wird nicht nur glasfasertechnisch abgehängt, sondern auch KI-technisch abgehängt, weil es einfach nicht erlaubt ist, oder wie?
Ja, genau, es ist vor allem ein Regulierungsthema.
Okay, gut, ja.
Ja, irgendwelche Datenschutzthemen und so weiter, ja, wahrscheinlich ein bisschen sehr verkompliziert werden. Und deshalb, ja, launchen die Companies halt die Features einfach nicht in Europa, dürfen es nicht machen. Zum Teil ist es auch, also zum Teil dürfen sie es nicht machen. Zum Teil sagen sie auch, hey, Moment mal, um es in Europa zu launchen, müssen wir irgendwie so viel ändern an unseren Modellen. Wir müssen so viele ja, Regularien berücksichtigen, dass es sich zum Teil für die auch gar nicht lohnt. Ja, das heißt, zum Teil haben die auch überhaupt keinen Bock mehr drauf.
Gut, aber das sind ja hauptsächlich Datenschutzregularien, oder? Das ist ja eigentlich theoretisch zum Schutz der User gedacht. Also ist es dann im Prinzip gut, dass wir da ein bisschen langsamer sind, wenn wir nicht so komplett überwacht werden wollen oder ausspioniert oder der gläserne Kunde oder keine Ahnung, was da so die Sorgen sind. Also kommt man hier quasi mit KI, ja, in dieser Geschwindigkeit in Bereiche, wo man sagen kann, gut, es ist vielleicht ganz gut, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen?
Also weder Datenschutzexperte noch irgendwie großer Verfechter davon, ja. Von daher bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ich sag mal, also TikTok, ja, weiß irgendwie alles über mich, also ziemlich viel über mich. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt hier nicht schon irgendwie unsere Daten preisgeben. Und sobald ich einfach sehe, dass halt irgendwie nützliche Tools, also da geht es ja schon auch um Produktivität, dann hier nicht zugelassen werden. Das macht halt für mich überhaupt keinen Sinn. Also macht jetzt irgendwie für mich keinen Sinn zu sagen, wir dürfen irgendwie TikTok benutzen, was ja primär Entertainment ist, aber wir dürfen jetzt nicht irgendeine Variante von ChatGPT auf dem iPhone benutzen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Also es macht insofern auch keinen Sinn, weil ja Apple eigentlich sehr bekannt dafür ist, also sehr vorsichtig mit den Daten seiner Nutzer zu sein.
Genau, ja. Also Apple ist auf jeden Fall da ja eher ein vertrauenswürdiger Anbieter. Aber wir haben ja insgesamt in Europa ja dieses Dilemma, dass wir auch unter anderem deshalb mit dem Thema KI eben nicht stark vorankommen. Und jetzt kannst du irgendwie sagen, naja gut, ist ja irgendwie, naja gut, wenn jetzt irgendwie wir als Privatkunden kein Sora benutzen dürfen, ist ja irgendwie nicht so schlimm. Ja gut, aber dann gibt's halt irgendwie auch keine Content Creation oder keine Leute, die halt damit arbeiten. Und die Medienhäuser der Zukunft, die Creator, die sagen sich dann vielleicht auch, naja, okay, gut, dann gehe ich halt ins Ausland, wo ich halt Sora benutzen darf, beziehungsweise irgendwelche Startups, die halt sagen, okay, ich könnte hier gar kein Sora in Europa launchen, weil mir das eben verboten wird, diese Modelle zu trainieren, dann launche ich eben mein Startup im Ausland. Also das hat irgendwie schon ganz, ganz viele Implikationen. Das ist sozusagen, dass wir jetzt kein ChatGPT benutzen dürfen auf dem iPhone, ist, glaube ich, nur das kleinste der Probleme.
Also ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, aber abschließend zu diesem Themenblock noch. Also Europa bedeutet EU, oder? Also gilt die Schweiz da schon als Ausland? Könnte ich jetzt in die Schweiz ziehen und das alles verwenden? Oder ist das regional eingegrenzt, dass sie sagen, gut, das ist uns alles irgendwie zu kompliziert. Wir machen einfach nur eine US-Version.
Das ist immer so ein bisschen, ja, ist immer unterschiedlich. Ich habe jetzt die Länderliste auch nicht gerade vor Augen. Die ist dann bei Apple wieder anders als bei OpenAI. Normalerweise bedeutet Europa schon eher EU, weil dort ja auf EU-Ebene ja die Regulierung stattfindet. Also ich glaube jetzt nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass es für die Schweiz jetzt relevant ist, was da jetzt in Brüssel irgendwie beschlossen wird. Auf der anderen Seite gibt's Sora komischerweise jetzt auch nicht in UK. Und bei UK würdest du ja irgendwie schon denken, dass die da vielleicht ein bisschen liberaler vielleicht sind als jetzt die EU. Von daher, ja, hängt es dann immer von der jeweiligen Software und von dem Anbieter ab, wo es jetzt erlaubt ist und wo es verboten wird. Man kann es nicht pauschal sagen, aber pauschal kann man auf jeden Fall sagen, dass wenn du in Deutschland lebst, ja, du auf jeden Fall immer als Letzter die Sachen bekommen wirst.
Okay, also das heißt, wir sehen dann zwar immer auf YouTube und sonst irgendwo auf TikTok die tollen Anwendungen, aber die sind nicht alle bei uns erlaubt. Kommen wir doch zu unserem nächsten Player, Alphabet. Immer noch bei A, also wir gehen nicht alphabetisch durch, aber es ist jetzt zufällig der nächste mit A. Was macht denn Alphabet gerade?
Also Alphabet, ähnlich wie bei Apple, ja, da sind die auch nicht unbedingt die schnellsten gewesen, was das Thema KI angeht. Trotzdem haben die einfach so eine krasse Marktmacht natürlich, dass sie mit ihrem Kerngeschäft immer noch sehr, sehr viel Geld verdienen. Stand heute kann ich 5-mal sagen, dass ich Perplexity besser finde als irgendwie Google. Ja, global gesehen läuft es bei denen immer noch prima. Die Aktie ist mittlerweile 39% im Plus aufs Jahr gesehen. Und die hatten eben diese Woche zwei große News. Zum einen haben sie wieder neue Versionen ihrer KI-Modelle vorgestellt. Also Gemini Flash heißt es dann eben. Auch wahrscheinlich wieder nicht in Europa erhältlich. Von daher für uns auch nicht so relevant. Und sie haben einen Durchbruch angekündigt beim Thema Quantencomputer. Und das wurde von der Börse sehr positiv aufgenommen, so dass auch Alphabet wieder ein All-Time-High hat. Genau, das heißt, obwohl die langsam ins Jahr gestartet sind, aus meiner Sicht immer noch nicht so tolle KI-Produkte anbieten, hat die Aktie auch wieder ein All-Time-High.
Stichwort Quantencomputer. Da hat man jetzt lange nichts mehr darüber gehört. Ich dachte, das wäre so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Google hat da jetzt eine Ankündigung gemacht.
Genau, die haben jetzt einen neuen Chip oder Computer, den nennen sie Willow. Und ehrlich gesagt kenne ich mich mit Quantencomputern nicht ganz so gut aus. Aber es gab dann erstmal zwei Narrative, die daraus natürlich entstanden sind, ne, die man jetzt sozusagen mal auf ihren Gehalt prüfen muss. Und das erste war, okay, ist Quantencomputing der neue Nvidia-Killer, weil es dann vielleicht noch performanter ist. Und das zweite, was die Leute gleich gefragt haben, Mensch, können wir denn mit Quantencomputing jetzt das Bitcoin-Netzwerk hacken? Weil es dann eben auch so viel Rechenpower eben mitbringt. Aber es waren dann sozusagen gleich zwei Fragen, die sich in dem Kontext gestellt haben.
Hast du die Diskussion ein bisschen verfolgt? Also wie ist so da die Stimmung? Könnte Quantencomputing so die nächste Welle sein nach der KI-Welle?
Also so wie ich es verstanden habe, und wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so tief drin, ist es schon noch ein bisschen arg theoretisch. Und dass es da in Zukunft coole Anwendungen geben könnte. Aber es gibt jetzt irgendwie, Also ist jetzt irgendwie nicht so, dass jetzt irgendwie Quantencomputing das Gleiche macht wie Nvidia GPUs, nur irgendwie schneller. Also ist halt irgendwie auch für andere Use Cases gedacht. Also dann liest man immer wieder, okay, das wäre irgendwie super für irgendwelche Klimamodelle oder zum Teil irgendwie auch für die Medizinforschung. Aber jetzt nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, wenn ich jetzt irgendwie ChatGPT jetzt mit Quantencomputern mache, dann wird es jetzt irgendwie 5-mal schneller und billiger oder sowas, ja? Das heißt, es scheint irgendwie eine andere Art von Computing zu sein, aber jetzt nicht unbedingt eine bessere Art unbedingt. Von daher, glaube ich, sind die Anwendungen noch ein Stück weit entfernt. Und angeblich kann man selbst mit Quantencomputern nicht das Bitcoin-Netzwerk hacken, weil es irgendwie so komplex ist und du da so viel Rechenpower aufwenden musst. Und das offenbar ja auch, dieses Bitcoin-Konsortium ja irgendwie auch nochmal das, auch anpassen kann sozusagen, war mir irgendwie auch nicht, ich hoffe, dass ich hier nichts Falsches sage, aber dass sozusagen Bitcoin nicht ein für alle Mal sozusagen in Stein gemeißelt ist, sondern dass es dann irgendwie schon noch irgendwie Möglichkeiten gibt sozusagen, wenn die Computing Power eben besser wird, auch sozusagen die Sicherheit nochmal anzupassen. Das heißt, nachdem, was ich jetzt gelesen habe, nachdem, was Perplexity mir gesagt hat, kann man selbst mit Quantencomputern jetzt nicht einfach Bitcoin hacken. Von daher muss man sich da noch keine Sorgen machen.
Aber es ist interessant, dass hier dann nochmal eine Bewegung passiert ist bei Google, also dass Leute da dann investiert haben nach diesem Announcement, weil wir haben ja auch schon mehrmals gesagt, Google ist ja der Meister der Announcements und irgendwie kommt dann doch ein bisschen manchmal ein Rohrkrepierer. Und ich denke mal, dass das AI-Announcement wahrscheinlich eher nichts damit zu tun hat, weil da haben sie ja schon ein paar Mal Fehlzündungen gehabt. Also würde ich jetzt das mal so interpretieren, dass dieses Quantencomputer-Ding vielleicht etwas ist, wo Leute vielleicht drauf aufspringen?
Ja, also ich glaube schon, dass es einen großen Effekt hatte. Insgesamt zeigt mir aber sozusagen diese Bewegung bei den Super Sechser einfach, dass die Menschen dass die Anleger an diese Companies glauben und dass sie an die USA glauben. Jetzt gar nicht jetzt irgendwie Trump oder nicht Trump oder sowas, ja, sondern mal ganz ehrlich, also wenn du Europäer bist, ja, also wo willst du dein Geld investieren? Also willst du es, also
in Louis Vuitton also, natürlich.
Nicht in den europäischen Raum, ja. Mhm. Und irgendwann kommen ja auch alle globalen Anleger ja irgendwie auf die Idee, ja. Also auch wenn du jetzt, vielleicht in einem Land bist, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft, ja, kaufst du dir dann mit deinem Geld dort eine Immobilie in, ich sag mal, nicht so tollem Land XY oder steckst du es in Apple oder in Google, ja. Das heißt, ich glaube, da werden wir einfach auch eine krasse Konzentration des Kapitals auch sehen. Und ich glaube auch, dass viele institutionelle Anleger jetzt mittlerweile auch verstanden haben, Moment mal, das ist ja irgendwie nicht so toll, in deutsche Aktien zu investieren leider. Also vielleicht so eine Nebenbemerkung. Vorgestern gab es ja die große Meldung, dass Zalando jetzt About You kauft, ja. Ne? Zalando kauft About You. Und für die deutsche Szene eine Riesenmeldung, boah, Zalando About You und so weiter, ja. Aber mal ganz ehrlich, also Zalando ist halt irgendwie 8 Milliarden wert, About You ist 1 Milliarde wert. Das ist halt echt noch nicht mal ein Rundungsfehler, ja. Das hat noch nicht mal ein Rundungsfehler für diese Big Tech Companies. Das heißt, das, was irgendwie bei uns dann so vielleicht so den Diskurs dann so beherrscht, weil klar, jeder kennt Zalando und so, ist halt auf so einer globalen Ebene echt so total irrelevant irgendwie, ja. Und von daher glaube ich, dass eben diese Super 6 gar keine krassen Announcements brauchen, um weiter zu steigen. Und wenn es keine Announcements gibt, dann steigt halt die Aktie dann nur 20% im Jahr. Also halt nur um.
Das ist ja echt verrückt, ja.
400 Milliarden im Jahr halt, ja. Und wenn es halt doch was Gutes passiert, dann steigt es halt um 40%, ja. Dann 600 Milliarden. Und wenn dann eine Firma auch noch tatsächlich krass wächst, so wie Nvidia, dann verzehnfacht sich halt so eine Firma halt irgendwie in 2 Jahren oder sowas. Ne? Aber die brauchen gar nicht so krasse News. Also auch Apple, habe ich auch das letzte Mal gesagt, die haben Umsatzwachstum von 6% im Jahr, was jetzt ja nicht so krass ist, ja. Und Apple Vision Pro gefloppt und so, ja. Aber trotzdem sind die Anleger davon überzeugt, dass es halt auch weiterhin eine der besten Firmen der Welt bleiben wird. Und dann fließt halt auch das Kapital da rein.
Ja, finde ich aber interessant, dass du sagst, dass diese Announcements, Pressemeldungen oder irgendwelche Releases jetzt gar nicht fundamental damit zu tun haben, sondern eher so ein Add-on sind. Kann man das so sagen?
Ich glaube, es lenkt vielleicht einfach nochmal die Aufmerksamkeit und die Fantasie auf die Companies. Also ich glaube, jedem ist klar, dass das die besten Firmen der Welt sind, ja. Und auch wenn man halt davon spricht, dass die halt irgendwas verschlafen haben, was wir ja auch manchmal sagen, dann heißt es ja nicht, die gehen morgen pleite, sondern es heißt halt, die sind halt gerade nicht die dynamischste Company auf der Welt. Das ist halt immer die 6 oder 7 besten Companies der Welt, aber vielleicht in dem Subset nicht die dynamischste, ja. Und genau, ich glaube, nachdem das erste Halbjahr ja total von Nvidia geprägt war, holen die anderen jetzt so ein bisschen auf und haben jetzt auch mal so ein paar Announcements, die ja einfach nochmal vielleicht die Fantasie auch eben wecken, aber die brauchen nicht unbedingt diese Announcements, damit da eben ja weiter der Kurs steigt.
Ja, und unsere nächste Company, Amazon, ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sie einfach wächst, auch wenn es nicht ständig Announcement gibt. Letzte Woche hatten wir ja einen etwas größeren Beitrag dazu. Was macht denn Amazon gerade?
Genau, also ich würde einfach mal Amazon und Meta beide mal in einen Topf packen. Und zwar auch beide eben mit ihren All-Time-Highs, obwohl es jetzt keine Earnings gab und keine großen Announcements diese Woche. Die wachsen einfach weiter, die machen einfach so ihr Ding. Wie gesagt, meine Freunde, die immer noch Amazon-Aktien halten, weil sie zum Beispiel mal da gearbeitet haben, alle eben super happy, wissen dann manchmal auch nicht so genau, woran es liegt. Ja, die schreiben mir dann einfach mal über WhatsApp so, hey, cool, Amazon läuft weiter. Und die können sich eigentlich auch nicht so wirklich erklären. Also ich glaube, die beiden, Amazon und Meta, die unterstützen das, was wir gerade besprochen haben. Diese Super 6, die laufen einfach weiter, die schwimmen einfach so mit und erzielen einfach wieder neue All-Time-Highs, auch wenn es jetzt speziell in dieser Woche jetzt keine krassen News gab. Vielleicht noch zu den Zahlen, also genau, Amazon, die Aktie ist dieses Jahr 53% im Plus und die Meta-Aktie ist 83% im Plus, ja. Also hat sich echt fast nochmal verdoppelt, ohne dass jetzt irgendwie Meta jetzt dieses Jahr irgendwas Weltbewegendes gemacht hätte. Also jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie TikTok gekauft hätten, 83% im Plus. Und ich habe auch letztens den Mark Zuckerberg nochmal in so einem Video gesehen. Wir haben ja vor ein paar Monaten mal schon die Folge über seinen Imagewandel und so gemacht, ne, und Mark Zuckerberg ist jetzt ein ganz großer Uhrenfan, das habe ich jetzt nämlich gerade so ein bisschen mitverfolgt, weil ich mich auch für Uhren interessiere und es war dann ganz cool, dass er jetzt irgendwie die, ja, so mit die coolsten Uhren auf der Welt sammelt, hat ja auch das nötige Kleingeld dafür, aber das ist mir einfach nochmal klar geworden, der Typ, der ist halt echt 40 Jahre alt, 40, der war vor 20 Jahren noch an der Uni und der ist jetzt 200 Milliarden schwer irgendwer, also die sind einfach so reich, diese Typen, ja. Die gehen halt von 100 Milliarden auf 200 Milliarden, ohne dass du es groß merkst. Weil ich hatte eigentlich immer so 200 Milliarden immer noch so im Kopf als reichster Mensch der Welt, irgendwie so 200 Milliarden. Dann siehst du, okay, auf einmal hat der Zuckerberg auch 200 Milliarden. Und da gibt es aber trotzdem noch Leute, die nochmal deutlich reicher sind als er. Also es ist halt irgendwie unglaublich.
Das ist echt krass,
also dieser Kapitalismus funktioniert ganz gut.
Ja, das sind ja Summen, die kann man sich als Europäer so überhaupt nicht vorstellen. Also wenn man europäische Maßstäbe hier anlegt, was für Networths einzelne Personen haben, das ist ja ein Ausmaß, ja, das ist ja unvorstellbar.
Dazu fallen mir gleich zwei Sachen ein. Also zum einen habe ich ja diese Woche auch auf TikTok und Instagram ein Video gepostet zum Thema Europa wird von den USA abgehängt und der Abstand wird immer größer. Da sollten wir mal eine spezielle Folge drüber machen, weil das halt relativ tief geht. Aber was ich halt auf Social Media immer sehe, ist, dass es so ein Meme gibt und der nennt sich The European Mind Can't Comprehend This. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht, aber das hört sich ungefähr an wie The Vastness of the Universe Can't Be Comprehended oder so. Also ja, worum geht es da?
Also die zeigen halt einfach Sachen in Amerika, die halt dort relativ normal sind. Und dann sagen sie immer, okay, the European mind can't comprehend this. Dann sagen sie halt zum Beispiel so amerikanische Footballstadien von Universitäten, ja. Und in das Stadion passen einfach 100.000 Leute rein und das Stadion kostet ein paar 100 Millionen Dollar, ja. Das ist einfach ein krasseres Stadion, als irgendwie jeder Bundesligist in Deutschland hat, außer vielleicht Bayern München oder sowas, ja.
Krass, ja.
Oder sie zeigen dann irgendwie die Sportanlagen von so einer amerikanischen Uni, ja. Und das ist alles irgendwie so Hightech und alle vom Allerfeinsten oder sowas, ne. Und es gibt einfach so viele Dinge, die in den USA, also klar, wir wissen ja schon immer, dass irgendwie USA irgendwie größer ist. Also es wird halt immer noch größer im Vergleich zu Europa. Und manche Sachen, die einfach für uns so unvorstellbar sind. Und auf Social Media gibt es ja schon diesen Meme, dass Europäer quasi nicht Europeans genannt werden, sondern Europaws, also die armen Europäer, Europaws, weil sie dann halt zum Beispiel sagen, okay, gut, der Engineer, der in Paris arbeitet, der verdient halt irgendwie 70.000. Und die gleiche Position im Silicon Valley ist halt irgendwie so 350.000 oder sowas, ne? Wie gesagt, ich glaube, es ist nochmal so ein separates Thema. Aber ich glaube, da tut sich gerade so ein riesiger Graben halt irgendwie gerade auf zwischen diesen beiden Kontinenten. Und das passt ja auch zusammen mit dem, was wir vorhin besprochen haben, mit EU-Regulierung Ne? Also in Europa gibt es dann irgendwie keine KI-Modelle, diese ganzen amerikanischen Companies sind so riesig. Der Zuckerberg alleine könnte jetzt mit seinem Geld BMW und Mercedes kaufen morgen, wenn er Lust hätte.
Ja, das ist also wirklich nicht tatsächlich einen, nicht also vorstellbar. Ja,
nicht einen BMW verrückt. Und einen Mercedes, sondern BMW und Mercedes, die Companies könnte der morgen kaufen mit seinem eigenen Vermögen. Also einfach unglaublich. Also das ist bereitet mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen Sorgen, ne? So Standort Deutschland, Europa und so. Müssen wir mal wirklich eine eigene Folge drüber machen.
Ja, und daran anschließend haben wir ja hier tatsächlich den wirklich, ja, oder einer der reichsten Menschen der Welt, also die erfasst werden zumindest. Sprechen wir doch mal über Tesla und Elon Musk. Diesmal hat er es wieder mal in unsere Folge geschafft.
Genau, also Elon hat es allen gezeigt, ja, auch den Kritikern. Genau, warum haben wir immer über die Super 6 gesprochen und nicht über die glorreichen 7? Unter anderem auch, weil Tesla ja irgendwann aus diesem Trillion-Dollar-Club ja rausgeflogen ist, weil die Aktie wirklich nicht besonders gut performt hat. Und die hat auch wirklich schlecht performt von 2021 bis vor ungefähr 3 Monaten war das wirklich keine gute Aktie, ja. Und Tesla auch deutlich kleiner als die anderen. In den letzten 3 Monaten hat sich die Tesla-Aktie fast verdoppelt. Die Aktie, also die Company, ist jetzt wieder 1,4 Billionen Dollar wert. Also jetzt eigentlich fast schon so viel, ähnlich viel wert wie Meta. Also ist auf jeden Fall deutlich wieder in diesem Trillion-Dollar-Club drin. Von daher werden auch die glorreichen 7 wieder gerechtfertigt. Und Elon, mit Abstand der reichste Mensch der Welt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte immer so 200 Milliarden im Kopf als reichster Mensch der Welt. 200 Milliarden ist jetzt so das Niveau von Zuckerberg und Jeff Bezos. Und Elon ist jetzt mittlerweile 400 Milliarden Dollar schwer.
Privatvermögen. Also das ist sein Geld. Okay, sein total Geld, verrückt.
Da sind natürlich sein Privatvermögen drin, seine Anteile in Tesla, in SpaceX, also seine Raumfahrtfirma, die hat ja auch jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. SpaceX wird jetzt schon mit 350 Milliarden Dollar bewertet. SpaceX wäre damit auch das wertvollste europäische Unternehmen, wenn sie eben in Europa wären. Ja. Und dann besitzt er ja noch andere Companies, wie jetzt zum Beispiel XAI, die jetzt ja auch das größte, also quasi sein KI-Startup, die jetzt ja auch das größte sozusagen KI-Data-Center gebaut haben mit NVIDIA zusammen. Starlink und so. Also er hat einfach so viele Companies. Das heißt, der ist jetzt schon auf 400 Milliarden. Viel ist dadurch auch gekommen, so in den letzten Wochen und Monaten, natürlich auch durch den Trump-Effekt. Aber der ist einfach langfristig so gut aufgestellt, dass er wahrscheinlich so der erste Trillionaire auf der Welt wird. Das heißt, vor ein paar Jahren haben wir ja darüber gesprochen, dass einzelne Firmen zum ersten Mal 1 Trillion oder 1 Billion wert waren, damals Apple und Amazon. Jetzt werden wir vielleicht in 2-3 Jahren die erste Person auf der Welt haben, die 1 Billion wert ist, also 1000 Milliarden an Vermögen hat. Und vielleicht da nochmal als Benchmark. Der gesamte DAX ist derzeit 2 Billionen wert, also 2000 Milliarden. Und Elon Musk alleine ist jetzt bei 400 Milliarden. Das heißt, wenn Elon Musk sich nochmal verdoppelt,
das ist so Elon verrückt, Musk wirklich.
Bald so viel wert wie der halbe DAX, ja. Und das kann sich einfach keiner vorstellen, aber wird wahrscheinlich so eintreten.
Das ist auch total verrückt. Also wie kann das sein? Egal, also auf jeden Fall, ich denke, er wird es schaffen, weil das ist wahrscheinlich auch eins seiner Ziele. Der setzt sich ja immer höhere Ziele. Aber was mich hier mal interessieren würde, diese Bewertungen, wer jetzt wie viel wert ist oder wer wie viel Geld hat. Sind das nur diese amerikanischen Leute? Sind da irgendwelche Scheichs oder, keine Ahnung, russischen Oligarchen oder was weiß ich, irgendwelche chinesischen Multimilliardäre und so weiter mit drin? Oder ist das jetzt irgendwie so ein amerikazentrisches Ding, so eine Liste? Oder sind das tatsächlich die reichsten Menschen der Welt irgendwie so über den Daumen geschätzt?
Das sind natürlich immer Schätzungen, also Publikationen, die diese Listen immer machen, egal ob es jetzt irgendwie Forbes ist oder sonst wer, die können natürlich jetzt auch nicht auf deren Kontostand gucken. Das ist natürlich immer Schätzung und gerade bei börsennotierten Unternehmen kannst du ja immer sehen, okay, wie viel Prozent der Anteile halten die Personen, was ist die Company ungefähr wert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 10% an zum Beispiel an Tesla halten würdest und Tesla ist halt 1,4 Billionen wert, dann hast du halt sozusagen schon mal 140 Milliarden in Tesla als Beispiel, ne? Oder meinetwegen irgendwie 20% an SpaceX. Was du natürlich nicht weißt, ist, wenn die Firmen nicht an der Börse gehandelt sind, also es gibt ja irgendwie auch deutsche Familien irgendwie, keine Ahnung, die Aldi-Familie oder sowas, ne? Die sind ja auch mit die reichsten Menschen und Aldi ist ja, soweit ich weiß, nicht an der Börse gelistet. Und dann kannst du aber trotzdem irgendwie schätzen, okay, die haben so und so viel Vermögen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele, ich sag mal, ja, vielleicht Diktatoren, die vielleicht über Diamantenminen besitzen oder sowas, ja, oder quasi das ganze Land besitzen. Vielleicht auch Putin oder sowas, die vielleicht irgendwie noch reicher sind. Die schaffen es dann in dieses Ranking nicht rein, aber ich glaube, damit können sie dann auch ganz gut leben. Das heißt, wenn wir über diese Rankings sprechen, dann sprechen wir meistens über Personen des öffentlichen Lebens, die meistens irgendwie CEOs oder große Shareholder von Aktien, börsennotierten Unternehmen sind.
Ja, also damit man das mal auch ein bisschen relativiert, wenn man immer vom reichsten Menschen der Welt spricht, dann sind das ja Listen, die von bestimmten Instanzen einfach erstellt werden. Ja, verlassen wir doch hier mal die Aktien, um einen kurzen Ausflug zu Bitcoin zu machen. Wie steht denn Bitcoin jetzt da?
Also Bitcoin steht jetzt gerade wieder bei 100.000 und es geht immer mal rauf und runter. Das heißt, nachdem die historische Marke geknackt worden ist von 100.000, ging es dann ja auf 103.000 hoch. Und dann haben ja manche irgendwie schon dann prognostiziert, okay, wenn es 100.000 knacken kann, dann geht es auch sofort auf 120.000 hoch. Ist bislang noch nicht passiert. Das ist zwischendurch mal auf 94.000 mal wieder runtergegangen. Und dann geht es quasi jetzt so, ich würde mal sagen, abwechselnd jeden Tag, geht es mal unter die 100.000, wieder über die 100.000. Das heißt, es stabilisiert sich da eigentlich ganz schön. Aus meiner Sicht ist aber eher was Gutes, weil es dann halt erstmal so eine Art Level oder Niveau findet, von dem es aus dann vielleicht wieder richtig nach oben gehen kann. Und zumindest war es jetzt nicht so, dass es irgendwie die 100.000 geknackt hat und dann gleich wieder auf 80.000 runter ist. Also sehe ich das eigentlich eher positiv.
Wir sehen also hier eine Stabilisierung um die 100.000. Vielleicht bildet sich hier auch ein neuer Boden, von dem aus es dann aufwärts geht. Was gibt es denn zum Thema Memecoins zu sagen?
Also Memecoins, da ist sozusagen mein Research, ja einfach wie meine Freunde, die mir immer ihre Screenshots über WhatsApp schicken, welche komischen gehebelten Memecoins sie wieder gekauft haben. Und da haben wir definitiv keine Bodenbildung. Da geht es nach wie vor rauf und runter. Und man kann es sich ungefähr so vorstellen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Bitcoin ja zwischendurch irgendwie auf 95.000 runtergegangen ist. Das heißt, wenn es von 100.000 auf 95.000 runtergeht, bedeutet es ja bei Bitcoin minus 5%. Wenn Bitcoin als stabiler Wert um 5% runtergeht, dann kannst du mal drauf wetten, dass dann natürlich irgendwie Dogecoin halt eher um 12 oder 13% runtergeht, ja, sogar zum Teil 15% in einem Tag. Und wenn Dogecoin halt um 15% runtergeht, dann ist das gehebelte Produkt, was ja manche kaufen, quasi doppelt Dogecoin, geht halt an einem Tag halt um 40% runter. Das heißt, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also die normale Bitcoin-Bewegung ist meinetwegen 1-5% am Tag. Die Memecoin-Bewegung ist dann immer das Dreifache ungefähr in beide Richtungen. Und wenn du es dann noch gehebelt kaufst, was es ja zum Beispiel bei manchen Plattformen gibt, dann hast du halt mal das Doppelte drauf. Das heißt, die Freunde von mir, die diese Memecoins kaufen oder diese gehebelten Memecoins, die müssen jeden Tag quasi mit der fünffachen Bitcoin-Volatilität leben. Wenn halt Bitcoin oder sechsfachen, das heißt, wenn dann Bitcoin tatsächlich mal um 5% runtergeht, dann geht halt deren Ding um 30% runter. Aber genauso war gestern wieder ein ziemlich guter Tag für Bitcoin. Und dann gingen halt manche von diesen gehebelten Memecoins auch wieder um 30% hoch an einem Tag. Das ist dann natürlich so totale Lotterie. Und also ich würde mich da jetzt nicht wohlfühlen, da jetzt irgendwie große Summen drin zu haben. Aber wenn du jetzt sagst, hey, da habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 500 Euro drin, je nachdem, wie viel Geld du halt hast, dann kann das vielleicht ganz amüsant sein.
Ja, also auf jeden Fall eher Roulette spielen und kein Geld reinstecken, was man irgendwie braucht. Als letzte Aktie haben wir einen Player, über den wir eigentlich so noch nie im Detail gesprochen haben, aber das Wort ist öfter mal gefallen. Reddit. Also, ich wusste gar nicht, also zumindest nicht total bewusst, dass Reddit an der Börse ist, aber die haben extrem gut performt. Was kannst du denn dazu sagen?
Genau, also Reddit gibt es ja schon seit Ewigkeiten, ja. Ich glaube fast 20 Jahre oder schon ziemlich lange auf jeden Fall. Die sind aber erst dieses Jahr an die Börse gegangen, im März, ja. Und da kann ich mich da auch noch dran erinnern. Ich habe ja einen Freund, mit dem ich mich auch immer ganz viel über Aktien so austausche. Und der ist halt auch so Reddit-süchtig und hängt da immer den ganzen Tag irgendwie drauf rum. Und davon gibt es einfach immer mehr Leute, ja, die einfach halt irgendwie auf Reddit halt irgendwie rumhängen. A, weil es halt irgendwie sehr amüsant ist, aber B, weil es ja auch wirklich guten Content gibt, wenn du dich halt für irgendwas begeisterst, irgendwas recherchieren möchtest. Manche benutzen Reddit ja schon als eine Art Google-Ersatz, wenn sie halt einfach sich ein Thema irgendwie erschließen wollen. Und Reddit im März an die Börse gegangen und die Aktie hat sich jetzt schon verdreieinhalbfacht, ja, also plus 260% allein in den letzten 8 Monaten und ist damit wirklich einer der Top-Performer dieses Jahr.
Wahnsinn, also hätte ich das aktiv mitgekriegt, hätte ich natürlich Reddit-Aktien gekauft, weil das ist ja wirklich etwas, was man intensivst nutzt, wenn man mal da reingeht. Ich kenne auch Leute, die seit tatsächlich 20 Jahren Reddit-süchtig sind und ja, es gibt wirklich zu jedem Thema, also es gibt kein Thema, zu dem es kein Subreddit gibt, habe ich den Eindruck. Das kann noch so spitz sein, das kann noch so ein Longtail sein, das kann noch so speziell sein. Du findest irgendwo Mitinteressierte, die darüber irgendein Subreddit gemacht haben. Also es ist echt krass und ich finde auch, man ja nutzt da wirklich im allerbesten Sinne Schwarmintelligenz, wenn man halt ja die Sachen auch double-checkt. Also man kann natürlich nicht alles glauben, was irgendein Redditor da in der Gegend herum verbreitet, aber ich bin da auch sehr begeistert, auch wenn ich es nicht so viel nutze, aber also gerade diese Forenkultur, die ist bei Reddit immer noch extrem lebendig.
Und das Spannende ist halt auch, dass Reddit von der Market Cap her, also klar, die haben sich jetzt schon mehr als verdreifacht, aber die sind aktuell halt nur 30 Milliarden wert und das ist ja gerade mal ein 50stel von Meta, ja. Und klar, Meta ist irgendwie viel größer und Meta hat irgendwie noch WhatsApp und Instagram und so weiter. Meta ist natürlich viel besser darin, Werbeanzeigen zu verkaufen und so weiter und so fort. Ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der halt Reddit nicht nur ein 50stel von Meta wert ist, ja, weil es ja wirklich viele, viele User hat und die ja echt sehr viel Zeit dort verbringen. Das heißt, ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial. Und wenn jetzt Reddit irgendwann sagt, okay, wir sind noch besser daran, jetzt Werbung zu verkaufen oder irgendwie ein Monetarisierungsmodell dahinter zu setzen, dann glaube ich auf jeden Fall, dass noch Luft nach oben hat. Also ich glaube nicht, dass jetzt Meta, also die sind natürlich viel, viel wertvoller als Reddit, aber vielleicht nicht 50 Mal wertvoller. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es noch unterbewertet ist. Und das könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und interessanterweise
gerade jetzt mit KI vielleicht auch, also wenn man quasi diesen ganzen Schatz, der da in den letzten 20 Jahren ja an Input von Usern dort entstanden ist, wenn man den mit einem Modell auch irgendwie heben könnte, dass man das da draufsetzt und diese Daten einfüttert und ja eine Reddit-KI hätte, das wäre ja auf jeden Fall mega.
Da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an, denn Reddit hat ja auch deshalb Schlagzeilen gemacht, also A, weil sie als Suchergebnisse immer weiter oben auftauchen, das heißt sogar, wenn du was googelst, kommen oftmals ja irgendwie Reddit-Ergebnisse oder die Leute googeln sogar und sagen, bestes Auto Reddit, weil sie im Prinzip halt irgendwie die Reddit-Suchergebnisse haben wollen, ja.
Also ich habe Perplexity schon so angesetzt oder ChatGPT, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte gern das und das wissen, suche gezielt in Reddit-Foren, was die Leute da sagen. Also gerade wenn man irgendwie Meinungen haben will oder man spart sich ja im Prinzip sogar Umfragen oder so, weil Umfrageergebnisse sind ja, würde ich mal sagen, mehr verfälscht, ja, dadurch, dass man nur Leute kriegt, die an Umfragen teilnehmen und die natürlich auch sozial erwünscht antworten, wie wenn man jetzt diese rohen Reddit-Posts nimmt, wo Leute einfach tatsächlich frei Schnauze, weil auch anonym teilweise, ihre ganzen Sachen erzählen.
Genau, und jetzt, da passen jetzt nämlich zwei spannende Sachen. Also zum einen, zahlt ja Google Geld an Reddit, um sozusagen auch ihre KI-Modelle mit den Inhalten trainieren zu können, weil da halt total viel User-Generated Content drin ist. Auf der anderen Seite, wenn Leute ja eh schon Reddit zum Teil wie Google benutzen, warum sollten sie da nicht auch Reddit fast wie ChatGPT benutzen, ja? Weil da ist ja das ganze Wissen drin. Und derzeit ist es ja so, ich möchte was wissen zu irgendeinem Thema, und dann gehe ich halt in dieses Subreddit rein, dann lese ich mir halt irgendwie 2 Stunden irgendwelche Beiträge durch und muss mir dann ja in meinem Kopf irgendwie eine Meinung drüber bilden, welche Uhr jetzt tatsächlich die beste ist oder, keine Ahnung, ob Nvidia weiter nach oben geht, ja? Aber wenn du jetzt einfach quasi ein ChatGPT drüberlegen würdest und sagen würdest, hey, was ist denn so der Konsens in der Reddit-Gemeinschaft über die Zukunft von Tesla oder sowas, ne? Das wäre ja irgendwie super, super sinnvoll. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ein ganz neues Geschäftsmodell für die sein, wo die halt sagen, okay, wir sind im Prinzip wie ein ChatGPT, aber basierend auf diesen ganzen Reddit-Daten. Und irgendwann sagen die dann vielleicht, okay, gut, warum unsere Daten für 50 Millionen im Jahr an Google geben, damit die ihr Modell trainieren, wenn wir doch unser eigenes Modell trainieren können. Und ich glaube, das wird nochmal mega spannend und auch nochmal super viel Potenzial, noch weit darüber hinaus, dass du einfach nur sagst, okay, wir sind halt eine Social-Media-Plattform, wo du halt Werbung schalten kannst, sondern nee, wir sind halt irgendwie auch eine KI-Plattform, weil wir super relevante Daten haben.
Also super spannend auf jeden Fall. Und ich glaube, man sieht ja auch an ChatGPT, ja, und an Reddit, dass das Format Text absolut zeitgemäß ist, immer noch. Also hier muss man keine Short-Videos liefern oder keine Ahnung, irgendwas. Es ist reiner Text. Es ist auch nicht besonders sexy aufgemacht und so weiter, sondern es ist einfach ein Forum, textbasiert. Und ChatGPT funktioniert super auf diese Art und Reddit funktioniert super auf diese Art. Ich kaufe gleich ein paar Aktien davon, jetzt wo ich weiß. Ja, also super spannend. Lass uns da mal eine Folge extra dazu machen über dieses Reddit-Phänomen und was da die Potenziale wären. Das würde jetzt hier diese Folge sprengen. Kommen wir einfach hier mal zu einem Fazit und einem Ausblick.
Genau, also Fazit, wie gesagt, Markt läuft prima, alles ist grün. Wenn wir aufs Jahr dann eben schauen, ne, auch wieder vielleicht in unserer Zusammenfassung, also Jahresperformance Stand heute, Nvidia plus 186%. Wie gesagt, eher so im ersten Halbjahr. Wobei ich da so ein Muster entdeckt habe, und zwar war es halt letztes Jahr auch so, dass das gesamte Nvidia-Wachstum im ersten Halbjahr war, im zweiten Halbjahr eher weniger passiert ist. Und dann ist es ja dieses Jahr in Quartal 1 und 2 total durch die Decke gegangen. Und jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger in der zweiten Jahreshälfte. Ich hoffe natürlich sehr, dass sich das Muster so wiederholen wird und wir dann halt quasi dann die große Rallye dann in den nächsten 6 Monaten sehen werden. Genau, aber Nvidia plus 186%, Bitcoin plus 122%, Meta plus 83%, plus 69%, Tesla mittlerweile plus 63% aufs Jahr gesehen, Amazon plus 53%, Alphabet plus 39%, Apple plus 34%, Nasdaq plus 31%, S&P 500 plus 28%, DAX plus 21% und Microsoft plus 20%. Das heißt auch da wieder, wenn wir gar nichts über Technologie wüssten und nur ganz doof unser Geld in die Super 6 angelegt hätten, ohne jegliche Gewichtung, den Superperformer Nvidia genauso begewichtet hätten wie das Schlusslicht Microsoft, hätten wir dieses Jahr plus 70% gemacht, aus unseren 1.000 Euro Investment 1.700 gemacht, was unglaublich ist, ja, nachdem sich die Super 6 ja letztes Jahr auch schon verdoppelt haben. Also läuft einfach unglaublich und gleichzeitig auch noch andere Opportunities am Markt, wie eben Bitcoin oder vielleicht auch solche Sachen wie Reddit. Also ich glaube, dieses Jahr war es eher sehr, sehr schwierig, kein Geld an der Börse zu machen. klar, die Frage ist immer, wie es weitergeht. Aber wenn man sich die letzten paar Jahre anschaut, waren eigentlich alle Jahre so gut, bis halt auf das Jahr 2022, wegen dem Post-Corona-Crash. Und dementsprechend bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir auch nächstes Jahr wieder ein gutes haben werden und da auch weiterhin auf die Super 6 oder glorreichen 7 setzen werden.
Okay, also wir haben auf jeden Fall genug Gesprächsmaterial für die nächsten Folgen und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Ausgabe. Bis dann, tschüss Theo.
Ciao.